Theologik, eine Stunde über Gott und die Welt, jetzt aber mit einem ganz anderen Thema. Jehovas Zeugen wurden in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihres Glaubens unterdrückt und verfolgt. Sie lehnten den Nationalsozialismus und seine Ideologie aus religiöser Überzeugung ab, verweigerten zum Beispiel den Hitlergruß und auch den Kriegsdienst. Mindestens 1000 Zeugen Jehovas kamen während des Dritten Reiches um, darunter auch mindestens 15 Münchner. Wehrkraftzersetzung, so lautete der Vorwurf gegen sie. Christoph Wilker ist selber Zeuge Jehovas und hat die Geschichte der Zeugen im Dritten Reich über Jahre hinweg recherchiert und erforscht. Und das Ergebnis dieser Forschungen ist in mehrere Bücher eingeflossen. Herr Wilker, die Verfolgung der Zeugen Jehovas, das war lange ein weißer Fleck in Sachen NS-Aufarbeitung. War das für Sie auch mit ein Grund, sich dieses Themas anzunehmen?
Das war nicht der eigentliche Auslöser. Natürlich, wenn alles aufgearbeitet gewesen wäre, hätte ich jetzt kein Motiv gehabt, das noch zu tun. Aber mein Motiv war einfach mein Interesse an diesen Opfern, auf die ich im Laufe der Zeit immer wieder gestoßen bin, auch durch persönliche Begegnungen. Und das hat mich so bewegt und so berührt, dass ich nach und nach projektbezogen Opfer oder Schicksale der damaligen Zeit aus dem Kreis der Zeugen Jehovas aufgearbeitet habe.
Und das sind einige Schicksale, denn von den 25.000 Zeugen Jehovas, die es im Deutschen Reich gab damals, war fast die Hälfte, über 40%, von nationalsozialistischer Verfolgung betroffen. Welche Schicksale haben Sie denn da besonders bewegt bei Ihren Recherchen?
Also die Schicksale bewegen einen natürlich immer dann, wenn man die Personen persönlich kennenlernt oder auch aus den Büchern. Ja, was mich zum Beispiel sehr berührt hat, als ich aus den Akten heraus gelesen habe über Franz Xaver Klotz. Das war ein junger Mann, also Anfang 30, mit Familie, Frau, zwei kleine Kinder. Und er war bei der SA ursprünglich, katholisch, und hat dann im Krieg Kontakt mit Zeugen Jehovas bekommen. Und dann erst in den 40er Jahren gewechselt von der Kirche zu den Zeugen Jehovas, ohne das formal zu vollziehen. Aber er hat sich dann den Zeugen Jehovas angeschlossen. Und dann kam die Einrückung. Und er hat dann abgelehnt, mit der Waffe zu schießen, sich ausbilden zu lassen, und wurde vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt, was natürlich sehr, sehr tragisch war. Und ich habe die Unterlagen gelesen, auch seine Kämpfe, die er hatte, die gingen aus den Protokollen hervor, weil er dann wiederholt auch sagte, ja, ich leiste doch Wehrdienst, aber er wollte an sich das Ganze nur hinauszögern. Ihm war völlig klar, das kann er nie machen. Und wenn es dann ernster wurde, hat er immer wieder abgelehnt. Und damit hat er aber nur kurze Zeit hinauszögern können und er wurde dann, wie gesagt, hingerichtet. In diesem Zusammenhang hat man dann der Frau, die keine Zeugin Jehovas war, mit den beiden Kindern die Wohnung gekündigt. Der damalige Oberbürgermeister der Stadt München schickt ein Schreiben an die Familie. Jetzt waren sie ohne Wohnung und mussten sich eine andere Wohnung suchen. Also es war wirklich ein enormes Drama. Ich habe dann auch die Entschädigungsbemühungen der Ehefrau nachgelesen. Also die Frau, wie gesagt, die keine Zeugin Jehovas war, hat ihr Leben lang darunter gelitten, was man ja nachvollziehen kann. Das hat mich sehr berührt.
Sie haben also Dokumente aufgearbeitet, alte Akten, Verhör, Gerichtsprotokolle, aber Sie haben auch Zeitzeugen interviewt. Nun ist es ja insgesamt so, dass die Zeitzeugen leider immer weniger werden, aber jetzt sind natürlich zahlenmäßig die Zeitzeugen, die für die Gruppe der von Jehovas Zeugen sprechen können, noch viel weniger. Wie viele gibt es denn da überhaupt noch so?
Es gibt keine Aufzeichnung, wie viele es noch gibt, aber es sind sehr, sehr wenige. In München sind es noch 3 Zeitzeugen, die leben. Die älteste ist 95 Jahre alt, das ist die Martha Wegner, die dabei war, als ihre Mutter von Gestapo-Beamten abgeholt wurde. Das war Anfang 1937 oder Ende 1936. Martha Wegner war zu der Zeit 12 Jahre alt und das hat sie erlebt, das hat sie natürlich auch sehr berührt. Eine andere Zeitzeugin ist die Rita Berger, damals Glasner, die als Kind miterleben musste, wie die Eltern verhaftet wurden. Sie hat auch miterlebt, weil sie auch bei Verhören dabei war, wie ihre Eltern gefoltert wurden von Gestapo-Beamten. Und eine dritte, die aber sich nur an sehr wenig erinnern kann, leben zurzeit noch in München. Aber auch in ganz Deutschland sind es sehr, sehr wenige.
Der Widerstand der Kirchen wurde oft kritisiert als eigentlich kein genuin politischer Widerstand, denn der entzündete sich eher an einem Dreinreden des Staates in kirchliche Belange, also eher an so einer Kompetenzfrage. Die bekennende Kirche gründete sich nicht in erster Linie aus humanitären Bedenken, sondern weil sie sich vor staatlicher Bevormundung dagegen wappnen wollte. Nun ist der Widerstand bei den Zeugen Jehovas natürlich völlig anders begründet gewesen, weil die schon sehr früh, schon 1933 im Jahr der Machtergreifung, wirklich in dieser totalen Verteidigungshaltung waren. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also so ziemlich die ersten Inhaftierten in Dachau waren ja auch mit Zeugen Jehovas, oder?
Richtig, auch in anderen KZs. Man muss dazu erwähnen oder kann erwähnen, dass bereits 1929 in einer Schrift der Zeugen Jehovas in Verbindung mit dem Nationalsozialismus als von einer Krankheitserscheinung gesprochen wurde. Also das begann so gesehen schon vorher, die Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus.
Also gab es da doch auch so einen richtig politischen Widerstand noch vor dieser Verfolgungssituation, sag ich
ja,
mal?
Ja, es war kein politischer Widerstand, es war ein Widerstand, der sich auf Werte
religiös
bezog, religiös motiviert. Aber letztendlich sind es Werte, die ja jeder nachvollziehen kann. Also dass man zum Beispiel es ablehnt, auf einen anderen Menschen zu schießen. Das kann ja jeder heute nachvollziehen, dass das nicht das Allerbeste ist, das zu tun. Die Motivation war die Verantwortung Gott gegenüber, aber eng damit verbunden auch die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen. Das kann man ja gar nicht trennen. Und am Anfang war es so, dass das Verbot wurde ja nicht ausgelöst durch die Verweigerung des Hitlergrußes oder durch die Verweigerung des Kriegsdienstes. Es gab keinen Krieg, es gab noch nicht mal die Wehrpflicht damals, sondern das ist sehr stark der Auseinandersetzung unter den Religionen geschuldet, dass die Zeugen Jehovas sehr aneckten mit ihren Missionsaktivitäten, weil sie ja auch sich kritisch äußerten über die großen Kirchen. Und dann hat das eine sehr starke Gegenströmung ausgelöst. Und wie auch bei anderen Opfergruppen, den Juden, den Sinti und Roma, wurde einfach die neue Situation missbraucht, um sich solcher Gruppen zu entledigen.
Sie haben im Zuge Ihrer Recherchen ganz viele Einzelschicksale kennengelernt. Worum geht es jetzt in Ihrem neuesten Buchprojekt? Welche Geschichte erzählen Sie da?
Meine Recherchen bezogen sich weitgehend auf die Münchner Opfer. Beim Alex Epstein ist es ein völlig anderer Fall. Hier ist das Motiv, weil ich ihn persönlich gut kannte. Er wohnte in München. Alex Epstein ist in Breslau geboren, in eine jüdische Familie. Er hatte eine Schwester, die 5 Jahre älter war als er. Und er wurde dann frontal mit seiner Familie mit der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung konfrontiert. 1941 kamen 2 Gestapo-Beamte bei ihnen vorbei und haben seine Schwester inhaftiert. Und sie wurde dann deportiert und ermordet, was die Familie erst später erfuhr. 1,5 Jahre später wurde dann er mit seinen Eltern inhaftiert. Also sie kamen erst in ein Judenhaus und dann folgte die Deportation nach Auschwitz. In Auschwitz an der berühmt-berüchtigten Rampe wurde dann seine Mutter auf die falsche Seite gestellt und dann vergast, während er und sein Vater nach Monowitz kamen, ins Arbeitslager, um dort zu arbeiten unter den dort sehr unmenschlichen Bedingungen. Er war insgesamt etwa 2 Jahre in Auschwitz und dann im Zuge des Näherrückens der gegnerischen Front wurde ja Auschwitz aufgelöst und dann wurde er Todesmarsch, also Fußmarsch nach Gleiwitz und dann ging es durch das ganze Land Richtung Norden nach Sachsenhausen, dort war er ein paar Tage und schließlich landete er im KZ Flossenbürg.
Und wurde dort erst Zeuge Jehovas?
In Flossenbürg stieß er auf einen Zeugen Jehovas, das war Daniel Budakowski. Er hat ihn dort kennengelernt und sie haben sich angefreundet, haben viele Gespräche geführt. Alex war aufgeschlossen für diese Gespräche, weil der Daniel Budakowski ganz offen auftrat, hat gleich gesagt, ich bin hier, weil ich ein Zeuge Jehovas bin. Und vielen KZ-Insassen war bekannt, warum die Zeugen Jehovas im KZ waren. Und das hat ihn dann motiviert, mit ihm auch Gespräche zu führen. Und er war dann so beeindruckt, dass er nach den 3 Monaten in Flossenbürg seine Kontakte mit Zeugen Jehovas wieder aufnahm. Und er ließ sich dann Anfang August 1945, also kurz nach der Befreiung, im Fluss Regen in der Nähe vom Bayerischen Wald, ließ er sich taufen als Zeuge Jehovas.
Christoph Wilker war das, der die Geschichte der Zeugen Jehovas im Dritten Reich aufgearbeitet hat. Sein neuestes Buch zu dem Thema und zur Geschichte von Alex Epstein auch trägt den Titel Und wieder war ich gerettet und ist im Volk Verlag erschienen. Es kostet 14,90 €. Vielen Dank, Herr Wilker, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.